wurde aus meinem Beruf quasi rausgecancelt. Der Grund ist, dass man mir gesagt hat, wegen meiner Haltung zu Israel, wegen meiner Videos, kann man nicht mit mir zusammenarbeiten. Schauspieler und Agenturen sagen ab. Der Druck ist riesig. Ich habe auch meine Sicherheit verloren, meinen normalen Alltag. Man zahlt quasi einen hohen Preis dafür. Ich denke nicht, dass die Positionen, die ich oder wir hier vertreten, dass die so radikal sind. Diese ganze Branche, die war immer schon sehr, sehr links. Einfach, weil das cool war, weil das in Mode war. Ich habe diese ganzen Free Palestine-Demos begleitet als Journalistin. Und dann gab es da eben diese Hardcore-Islamisten, die auf Arabisch tot den Juden riefen. Und eben Lisa Marie und Tobias, ja, so linke Studenten, die dann mitgrölten, ohne überhaupt zu verstehen, was sie da auf Arabisch eigentlich mitgrölen. Es gibt zum Beispiel Viertel oder bestimmte Straßen in Neukölln, die ich gar nicht betreten dürfte. Die wären wirklich lebensgefährlich. Und nicht nur für mich, sondern für einige Menschen, die das hier machen. Es gibt einen Antisemitismus, den man immer wieder nicht ansprechen darf, der aus der arabischen Ecke kommt, der aber sehr ernst zu nehmen ist, weil er auch sehr gefährlich ist.
Dieses Israel-Thema ist nicht mehr eins von vielen, ein unwichtiges Thema, was natürlich immer schon von längst besetzt war.
Auch bei das Hauptthema. Ja.
Es ist das Hauptthema.
Wenn wir jetzt nicht irgendwas machen, dann stehen uns düstere Zeiten leider bevor.
Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Gespräch hier auf Apollo News. Heute bei uns zu Gast ist Sarah Maria Sander. Sie ist Schauspielerin und eine der ganz wenigen, wenn man so will, Influencer oder YouTuber in Deutschland, die dezidiert pro-israelisch oder jedenfalls nicht anti-israelisch ist und schlägt damit auch einige Wellen. Zum Beispiel gibt es eine große Auseinandersetzung um einen Film, in dem sie die Hauptrolle spielen sollte und aus dem sie quasi rausgestrichen wurde, eben wegen ihrer israelischen oder pro-israelischen Position. Und das, finde ich, ist ein ganz wichtiges und auch sehr spannendes Thema, denn in den vergangenen Jahren ist nicht nur in der Künstlerszene, sondern auch in diesem Land etwas gekippt, wo man immer wieder fassungslos davor steht, in welcher Weise, insbesondere auf der Linken, dieses anti-israelische Thema zu dem Hauptthema geworden ist. Und darüber wollen wir heute sprechen. Also herzlich willkommen bei uns.
Danke für die Einladung.
Ja, vielleicht erzählst du erstmal unseren Zuschauern den aktuellen Stand von deinem Fall. Das ist ja wirklich, hat ja auch für viele Schlagzeilen gesorgt. Der Film Die Todessehnsucht der Maria Ohm. Du solltest die Hauptrolle spielen, hast auch wesentlichen Teilen das Drehbuch geschrieben und dann wurde alles anders.
Dieser Fall ist so interessant, weil er so rahmt alles, was ich in den letzten 2 Jahren seit dem 7. Oktober gemacht habe. Weil das Drehbuch zu diesem Film habe ich geschrieben ungefähr in der Zeit des 7. Oktobers, also Ende 2023. Und kurze Zeit danach ging ich ja nach Israel, um aus Israel zu berichten. Und der Grund, warum ich das gemacht habe, war, weil ich in meinem eigentlichen Beruf der Schauspielerei, der Theater- und Filmwelt gemerkt habe, die Branche ist so verschlossen gegenüber Israel, ist teilweise so links, so anti-israelisch eingestellt. Ich kann mit meinem eigentlichen Beruf in dieser Bubble überhaupt nichts beitragen und nicht helfen. Das war für mich ein sehr, sehr großer Motivator. Ich will irgendwas tun, ich will den Geiseln helfen, ich will für Aufklärung sorgen. Und jetzt, 2 Jahre später, passiert es plötzlich, dass wir vor Gericht stehen, gerade wegen dieses Filmes. Und der Grund ist, dass man mir gesagt hat, wegen meiner Haltung zu Israel, wegen meiner Videos, kann man nicht mit mir zusammenarbeiten. Schauspieler und Agenturen sagen ab und so weiter und so fort. Also das rahmt für mich alles so ein bisschen, was bei mir in meinem persönlichen Leben, in meinem Beruf passiert ist. Aber es zeigt für mich auch, was tatsächlich schiefläuft in dieser Branche und auch in der Gesellschaft. Wie ist der aktuelle Stand? Ich befinde mich in diesem Rechtsstreit jetzt seit fast 5 Monaten, also seit Ende des letzten Jahres bis jetzt. Und es ist ein sehr, sehr zäher und sehr, sehr schwerer Kampf. Mir war das vielleicht in dem Sinne nicht bewusst, wie lange das dauern wird. Mhm. Ich versuche trotzdem nicht zu bereuen, dass ich den Kampf überhaupt angefangen habe, weil zumindest habe ich der Produktionsfirma es nicht so einfach gemacht, mich aus diesen sehr niederträchtigen Gründen auszuschließen. Wir hatten vor einigen Tagen jetzt einen Termin im Kammergericht, weil die Produktionsfirma in Berufung gegangen ist. Ich weiß nicht, wie weit ich in die ganzen Details reingehen will, weil da gab es sehr, sehr, sehr verschiedene Stufen von diesem Gerichtsverfahren. Wir hatten einen Antrag im einstweiligen Verfügungsverfahren gestellt mit meinem Anwalt, weil wir die Dreharbeiten stoppen wollten. Ich hatte zwischenzeitlich auch den Drehbuchvertrag gekündigt. Das Landgericht in Berlin hat zwar gesagt, ja, dieser Ausschluss meiner Rolle, das war ein Vertragsbruch, das war rechtswidrig, aber die Kündigung wurde nicht akzeptiert, weil mein Co-Autor nicht zugestimmt hat. Dabei wurde ignoriert, dass dieser Co-Autor beteiligt war an meinem Ausschluss. Also alles eine sehr komplizierte Sache. Und die Gegenseite ist in Berufung gegangen vom Kammergericht. Und da hatten wir eben diesen Termin. Und leider muss man sagen, hat das Kammergericht zugunsten der Produktionsfirma entschieden. Sie haben gesagt, dass Änderungen am Drehbuch, die zusätzlich noch gemacht worden sind, nicht so schlimm sind, branchenüblich. Und dass bei dem eigentlichen Thema, und zwar meines, also bei meinem Ausschluss, die Dringlichkeit fehlt. Das heißt, uns bleibt jetzt eigentlich nur der Weg in die Hauptverhandlung und da muss ich entscheiden, ob das der richtige Weg ist, ob ich mir das leisten kann, kräftemäßig, finanziell. Mhm. Es ist ein langer Kampf, es ist sehr schwer und es offenbart, wie gesagt, in meinen Augen, was alles schiefläuft, weil ich bin mir so sicher, dass ich nicht die Einzige bin, der sowas passiert. Ich bin vielleicht mit die Einzige, die diesen Weg gegangen ist, vor Gericht zu gehen. Aber das ist passiert, dass diese Branche ein Problem hat, das ist offensichtlich. Mhm.
Und aber das heißt, es gibt jetzt eigentlich noch dieses Hauptverfahren, aber ist das dann nicht eigentlich erst beendet, wenn der Film quasi schon gedreht wird? Das dauert ja eigentlich sehr lange, oder?
Ja, schau mal, wir wollten, warum, das war ein Wettlauf gegen die Zeit, mhm. weil dieser Ausschluss ist passiert. Und gleichzeitig hat man uns vor vollendete Tatsachen gestellt, dass man gesagt hat, ja, wir fangen jetzt aber an zu drehen. Wir besetzen die Rolle neu. Und während man quasi gedreht hat, haben wir parallel mit meinem Anwalt Anträge gestellt. Das Landgericht hat leider am Anfang sehr, sehr spät terminiert, weswegen die Produktionsfirma einen Großteil des Films schon fertigstellen konnte. Und das Interessante war, dass dann dieses Argument, der Film ist quasi schon fertig, wurde dann quasi gegen uns verwendet. Und das ist diese Absurdität, das ist diese himmelschreiende Ungerechtigkeit, an der wir jetzt leider auch nicht sehr viel ändern können. Das, was mich am meisten schockiert, ist, dass es eigentlich keine Solidarität gab aus dieser Produktion, also von den Schauspielern, aber auch überhaupt sehr, sehr wenig Solidarität oder Anteilnahme von Schauspielern, von Kollegen. Weißt du, bei anderen Themen ist man in dieser Bubble sehr, sehr laut und man geht sofort auf die Barrikaden und man zeigt sich und man erhebt seine Stimme. Wenn es um einen Ausschluss geht von einer Schauspielerin aufgrund ihrer pro-israelischen Haltung, ist es totenstill. Und weißt du, das ist auch so ein Punkt, der mir sehr zu denken gibt. So, ich kämpfe hier und ich habe das Gefühl, ich kämpfe eigentlich für einen kleinen Kreis von Menschen, die ähnlich denken wie ich. Aber der Großteil der Branche, die ist vielleicht tatsächlich dagegen, dass Menschen wie ich in dieser Branche arbeiten. Weißt du, was ich meine? Und das ist sehr, sehr
auf jeden Fall. Aber erzähl doch mal ein bisschen, wie das so ist, weil das kann man sich ja wirklich schwer als jemand, der nicht in dieser Branche ist, vorstellen. Ich meine, dass diese Künstlerszene und so weiter extrem anti-israelisch ist, das ist ja schon länger bekannt. Aber dass jetzt wirklich, dass du jetzt schon gecancelt wirst, wirklich rausgestrichen wirst aus einem Film, weil du quasi in irgendeiner Form Israel verteidigst.
Ja.
Das ist ja schon wirklich eine neue Eskalationsstufe einfach und so. Und etwas, was man jetzt wirklich vor kurzer Zeit auch noch nicht für möglich gehalten hätte. Wie ist das passiert? Wie kamen die Leute auf dich zu? Was gab es da für so Situationen? Wie kann man sich das vorstellen?
Diese ganze Branche, weißt du, die war immer schon sehr, sehr links. Mhm. Aber sie war links in meinen Augen nicht aus wirklicher Überzeugung und aus politischer Auseinandersetzung, wo man sagt, ich habe mich auseinandergesetzt, aus einer bewussten Entscheidung heraus bin ich jetzt links politisch eingestellt, sondern einfach, weil das cool war, weil das in Mode war. Weil man dachte, man ist für die Menschlichkeit und für Menschenrechte und so weiter und so fort. Und als der 7. Oktober passierte, ist man sehr schnell dazu übergegangen zu sagen, man ist jetzt für Palästina, man ist jetzt so, man kämpft in diesem Widerstandskampf, Freiheitskampf, weil man ja ein guter Mensch ist, ja, ein guter Künstler und Künstler sollten für die Menschen sein. Und man hat dann diese ganze Zeit absolut außer Acht gelassen, dass man seine Menschlichkeit und seine Moral komplett verloren hat, indem man zum Beispiel die Geiseln ignoriert hat, indem man Israel dämonisiert hat, indem man sich konsequent auf die falsche Seite der Geschichte gestellt hat. Und diese Indoktrination oder diesen Glauben, dass man ja wirklich für das Gute kämpft, das hat sich da so sehr manifestiert, dass es für Kollegen anscheinend vollkommen normal war, mir dann zu sagen, Sarah, wegen deiner Videos, ja, wir können nicht mit dir zusammenarbeiten, weil genau das ist passiert. Ich habe ja dieses Drehbuch nicht alleine geschrieben, sondern mit einem Kollegen, mit Rainer Beguin, der auch Schauspieler ist. Und er war derjenige, der Erste eigentlich, der mich anrief und sagte, Sarah, deine Arbeit, ich habe Angst, dass wir auf Festivals nicht angenommen werden, ich habe Angst, der Film wird ein Totalschaden. Schauspielagenturen, alle sagen ab, wir können keinen Cast zusammenstellen. Und das war er eigentlich ein Kollege, ein Freund von mir, der anscheinend auch der Überzeugung war, dass das, was ich mache, schädlich ist. Und weißt du, wir reden immer so über meine politische Arbeit und so weiter und dass die irgendwie nicht in diese Branche passt. Wenn man sich anguckt, was ich 2 Jahre gemacht habe, ich habe mich für Geiseln eingesetzt, ich habe über Antisemitismus berichtet, über israelbezogenen Antisemitismus. Ich war selber in Israel unter Beschuss. Es sind keine radikalen Positionen, die ich vertrete. Im Grunde bin ich sogar überzeugt, sind viele meiner Videos und Inhalte sogar weniger politisch als einfach nur sehr, sehr menschlich oder einfach, was weißt du, ich erzähle Geschichten von Menschen in Israel. Und dass allein diese Themen jetzt als Provokation gelten, ja, und als etwas, was in dieser Branche nicht stattfinden darf und man will nicht mit mir arbeiten, das zeigt, glaube ich, wie verblendet, wie infantil teilweise viele, viele Künstler und Filmschaffende in Deutschland sind. Und das ist sehr, sehr traurig, weil ich muss dir sagen, ich habe diesen Beruf früher sehr geliebt. Ich habe das ja, wie gesagt, auch studiert in Berlin. Ich habe im Theater gearbeitet und ich habe das auch aus Überzeugung getan, weil ich dachte, Schauspieler, die wollen auch mit ihrer Kunst oder mit ihrem Beruf auf Missstände aufmerksam machen, tatsächlich auch Geschichten erzählen, aber sie setzen sich auch damit auseinander. Und was ich jetzt mittlerweile merke, das ist nicht mehr der Fall. Die Schauspieler setzen sich mit nichts auseinander. Sie wollen politisch klingen, sie wollen Slogans von sich geben, aber sie haben überhaupt keinen Background. Und das merkst du jetzt an allem, was mir passiert, weißt du, dass diese Oberflächlichkeit, die macht sich jetzt breit und sichtbar. Es ist sehr, sehr schmerzhaft. Ich kämpfe teilweise hier nicht nur um mein Buch als Urheberin, um meine Rolle, auch etwas um meine Würde. Und wie gesagt, ich kämpfe auch darum, dass das nicht so einfach geht. Weil ich habe das Gefühl, wenn man einer Produktionsfirma oder solchen Kollegen nicht zeigt, Leute, das kann man nicht akzeptieren. Man kann zumindest versuchen, gerichtlich dagegen vorzugehen, dann wird das irgendwann zur Norm, dann wird es irgendwann normal. Und das ist, glaube ich, fatal.
Erzähl doch mal vielleicht noch mal ein bisschen was zu diesem Film. Ja. Das ist ja auch in Teilen autobiografisch. Du hast daran geschrieben, also es ist ja etwas sehr Wichtiges für dich, aber sicherlich auch einfach karrieretechnisch, auch finanziell. Und da bist du jetzt einfach relativ kurzer Zeit ja komplett rausgestrichen worden. Was bedeutet das?
Es ist, weißt du, ich weiß nicht, ob Leute, die sich vielleicht nicht in diesen künstlerischen Kreisen bewegen, sich das vorstellen können, aber ich glaube, jeder kann sich so rein empfinden in irgendetwas, was einem viel bedeutet, so ein Herzensprojekt. Also man schreibt etwas, es ist, man legt da sehr viel von seinem eigenen Ich, von seinem eigenen Leben rein, und es ist, dieses Drehbuch ist ein geistiges Eigentum quasi von mir, so blöd es jetzt auch klingt, ja, aber so bezeichnen wir es auch vor Gericht. Und dieses Drehbuch wurde vor allem von mir und dem Kollegen damals, als wir noch junge Schauspieler waren und frei gearbeitet haben, nur geschrieben, weil wir gesagt haben, wir schreiben das und wenn wir schaffen, dass eine Produktionsfirma das verfilmen will, dann ist die einzige Bedingung, dass wir die Hauptrollen spielen, weil sie, wie gesagt, autobiografisch geprägt sind und so weiter. Und es war auch für mich als junge Schauspielerin ein sehr, sehr bedeutender Moment, einen Film zu machen, das auf meinem Buch basiert, wo ich die Rolle spiele, die ich für mich geschrieben habe. Also das ist ein sehr, sehr persönliches, sowohl für mein eigenes Leben als auch für meinen Beruf, Projekt gewesen. Und das alles wurde mir aus sehr niederträchtigen Gründen einfach so genommen. Und das größte Problem ist vielleicht, dass ich kann den Grund nicht akzeptieren. Verstehst du, wenn man mir gesagt hätte, man kann nicht mit dir arbeiten, weil du irgendwie, ich weiß nicht, deine schauspielerische Leistung ist schlecht. Ja, sogar das. Oder du passt vom Typ her nicht. Das sind alle so Sachen, da kann man nicht streiten. Aber hier war der Grund, und das weiß die Produktionsfirma, das weiß mein Kollege, weil das haben sie mir gesagt und geschrieben. Wir haben eine ganze Akte von Belegen, Gesprächsprotokollen, E-Mails, Beweisen, dass das tatsächlich so stattgefunden hat. Haben sie gesagt, der einzige Grund ist deine Haltung, deine öffentlichen Videos. Und das ist das, was das Ganze, glaube ich, was das Ausmaß, weißt du, das der Ungerechtigkeit und dieser Dreistigkeit, glaube ich, noch mehr spürbar macht.
Was steht da eigentlich dahinter? Ist das die Produktionsfirma, die quasi wirklich eine andere Überzeugung hat? Oder ist das, so klingt es ja an, wirklich der Druck, der dann aus der, ja, und das wäre ja dann nochmal viel struktureller, aus der Branche kommt, also von Agenturen, die dann wirklich sagen, sie canceln das, dass sie da nicht mehr zusammenarbeiten. Ja. Weil das wären ja dann, denke ich mir jetzt, auch Firmen, auch Agenturen, die durchaus irgendwie connected sind, das sind große Unternehmen, die eine Rolle spielen in dieser Branche, an großen Produktionen beteiligt sind und so weiter.
Das Perfide ist, mir wurde gesagt, es seien die anderen, ja, diese Agenturen und Schauspieler. Als ich aber damals gefragt habe, könnt ihr mir Namen nennen? Könnt ihr mir irgendeinen Kontext geben? Sagte man mir, man will die Leute nicht verpetzen, man nenne keine Namen, aber es seien wirklich alle großen Agenturen. Also ich zitiere, das hat man mir wirklich gesagt, es seien wirklich alle großen Agenturen, Sarah. Glaub mir, es sind wirklich die großen Namen. Und mein Kollege hat, wie gesagt, die Produzentin in dem Sinne da sehr, sehr unterstützt. Er hat genau die gleiche Meinung vertreten, genau die gleichen Ängste geteilt. Es wäre schwer vorzustellen, dass das vollkommen aus der Luft gegriffen ist. Also dass da einfach nur eine Produzentin und ein Kollege einfach so ein Problem haben mit meinen Videos und das dann so sagen. Wahrscheinlich ist es tatsächlich so, dass sie Rückmeldungen bekommen haben von Agenturen und Schauspielern. Es ist ja auch so, ich habe ja im August 2025, aber noch vor Vertragsunterzeichnung mit der Produktionsfirma, ein Video gemacht, wo ich einen Teil der Schauspielbranche kritisiert habe, die damals so einen Gaza-Brief unterschrieben haben gegen Friedrich Merz, gegen Waffenlieferungen an Israel. Und da habe ich einem Teil der Branche vorgeworfen, dass sie in meinen Augen sehr, dass sie gegen Israel sind, weil es in Mode ist, dass sie gar keinen Mut haben und auch der moralische Kompass bei dieser Branche total verbogen ist. Und ich kann mir schon vorstellen, dass ich da mir keine Freunde gemacht habe. Aber die Frage ist trotzdem, kann man das akzeptieren? Ist das, was ich gesagt habe, wirklich so, dass man mich dann ausschließen kann? Weißt du, was ich meine? Und am Ende des Tages bin ich vor Gericht gegen eine Produktionsfirma, weil mit der Produktionsfirma habe ich ja den Vertrag geschlossen, zusammen mit meinem Kollegen. Wer dahinter steckt, wer alles da noch beteiligt ist, das werden wir vielleicht irgendwann herausfinden. Aber mir wurde gesagt, es sind alle. Es sind sozusagen fast alle.
Verstehe. Dann lass uns noch mal ein bisschen wirklich auf diese Künstler, auf diese Szene eingehen, weil das kann man sich, glaube ich, als Zuschauer und auch ich mir nicht vorstellen, weil das zeigt ja, wie radikal einfach auch diese Branche ist, also welche politische Radikalität dort Mainstream ist, weil das muss man nochmal unterstreichen. Es geht ja nicht um das Übliche, was wir vielleicht schon kannten, nach dem Motto, okay, wahrscheinlich als Konservative, als Rechte hat man in dieser Branche wenig Glück und da wird man nichts werden. Das ist was man so akzeptiert hat oder was zumindest so, ja, was ist halt so seit vielen Jahren. Aber das ist ja ein neues Ausmaß an Intensität, weil das heißt ja, eine bis vor kurzem völlig normale Position im Sinne von, man verteidigt irgendwie oder rechtfertigt Israel, dass das schon zu einer unsagbaren, radikalen Position geworden ist innerhalb dieses Schauspielbetriebs. Also das heißt ja, diese Verschiebung ist ja verrückt eigentlich.
Ja, ich kann vielleicht ein bisschen aus meiner Erfahrung sprechen, um vielleicht den Zuhörern so ein bisschen zu schildern, wie so etwas eigentlich abläuft. Als ich damals im festen Ensemble war, im Theater, kurz nach der Schauspielschule, hatte man als Schauspielensemble auch immer wieder so interne Treffen. Und immer wieder, wenn politisch irgendwas passierte, sagen wir zum Beispiel eine MeToo-Debatte oder Black Lives Matter oder irgendwas in diese Richtung, was ja auch grundsätzlich wichtige Themen sind. Ich streite das überhaupt nicht ab. Aber man hat sich getroffen, und man hat nicht inhaltlich richtig diskutiert, sondern man hat gesagt, was können wir machen? Was können wir Cooles machen? Gibt es irgendwie eine Idee für ein Hashtag, für ein cooles Video? Wir wollen uns positionieren. Wir sind ja Schauspieler. Weißt du, also allein diese Auseinandersetzung mit politischen Themen war nicht, lasst uns mal gucken, was sind die verschiedenen Richtungen? Ja, wie verhalten wir uns dazu? Sondern wir müssen uns jetzt verhalten. Wir müssen jetzt zeigen, was wir denken. Ja, wir müssen ein Statement machen. Und so läuft es da, verstehst du? Dieser Beruf ist teilweise, und das muss ich auch zugeben, es ist ja sehr eine sehr selbstbezogen. Ja, du stehst auf der Bühne, du bist der diese Kunst da verbreitet. Und so genau gehen diese Schauspieler oder viele Filmschaffende auch mit diesen politischen Themen um. Und wie gesagt, nach dem 7. Oktober sind ja wirklich alle Masken gefallen. Und diese Palästina-Solidarität, die wurde da verkauft in diesen Kreisen als etwas Humanes, als etwas Richtiges, als etwas Gutes. Und es ist für mich selber absolut schockierend, wie sehr diese Branche eingenommen wurde durch diesen Hass, der ja teilweise einfach nur Antisemitismus pur ist. Ich bin überzeugt, dass die meisten von diesen Leuten sich nicht auseinandersetzen. Teilweise, entschuldige bitte, dass ich so arrogant das sage, aber ungebildet sind bei diesem Thema, sich aber auch nicht auseinandersetzen wollen, sehr arrogant sind und gleichzeitig aber zeigen wollen, wir sind sehr, sehr politisch. Und ich glaube, lange werden sie damit auch nicht fahren, weil ich gebe sehr viele Vorträge im deutschsprachigen Raum mit ganz normalen Menschen, die überhaupt nichts mit dieser Künstlerbranche zu tun haben. Und die meisten merken es. Die meisten merken, dass da etwas nicht stimmt. Die meisten haben so ein Unbehagen, wenn sie über diese Künstlerbranche in Anführungszeichen in Deutschland sprechen. Und ich glaube, diese Künstlerbranche hebt sich immer mehr ab zu etwas, weißt du, fast so was Göttlichem. Ja, was wir Schauspieler und Künstler, wir stehen über der Politik, wir stehen über den normalen Menschen. Aber das ist in der Arroganz, Dreistigkeit und wie gesagt auch teilweise Ignoranz und so ungebildet wie die sind, kann man das kaum mehr überbieten.
Ja.
Also du siehst, ich rede sehr, sehr hart, aber weil ich einfach aus dieser Branche komme und weil ich mir das Recht nehme, weil ich selber quasi Teil davon war.
Ja, berichte uns mal mehr, weil ich glaube, das ist auch etwas, was viele sich bis heute nicht so verstanden haben, ist, was wir hier auch im Umgang mit der radikaleren Linken in Berlin erlebt haben, ist, dieses Israel-Thema ist nicht mehr eins von vielen, ein unwichtiges Thema, was natürlich immer schon von längst besetzt war. Auch
Palästina. Das ist das Hauptthema.
Ja. Es ist das Hauptthema. Also es ist das hier in Berlin das Hauptthema der radikalen Linken. Es ist das Hauptmobilisierungsthema. Und es gibt dort eine ganz neue eigentlich Radikalität, die also wirklich vieles überbietet, was man sich bisher so vorstellen konnte.
Ja. Ich glaube, ein Teil des Erfolges dieser sogenannten Palästina-Bewegung ist, dass die Palästina-Bubble, also die Propaganda, die sie gemacht haben, auch auf Social Media, auch lange noch vor dem 7. Oktober, war sehr, sehr effektiv. Das heißt, es gibt so viele Videos, so viele Formate, wo eben über Palästina gesprochen wird. Und das ist so, das war wirklich so, so klug gemacht. Also ich meine das jetzt sehr, sehr zynisch. Es wurde so gut aufgebaut, dass es, glaube ich, sehr, sehr leicht war, diese Künstler, die sehr, sehr links und sehr, sehr infantil teilweise sind, und einen großen Teil auch der Studenten da mit reinzuziehen. Dass die der Überzeugung waren, wie gesagt, ich wiederhole mich ein bisschen, dass das richtig ist und dass das menschlich ist und dass das etwas Gutes ist. Was wir aber merken, da hast du vollkommen recht, dass das seit 2 Jahren zu einem Hauptthema geworden ist, was vorher vielleicht nicht so sichtbar war. In Berlin bei den Linken, wenn man das Thema, das Israel-Palästina-Thema wegnehmen würde, ich weiß nicht, ob die Linke dann so erfolgreich wäre. Man hat das Gefühl, dass sie gerade ihren ganzen Erfolg, ihre Wählerschaft, die vor allem, glaube ich, auch aus sehr jungen Studenten, aus linken Studenten eben besteht, verlieren würden, wenn das Thema plötzlich nicht mehr aktuell wäre oder wenn sie ein anderes Thema sich suchen müssen. Also es ist auch ein Thema, das unfassbar viele Menschen zieht. Und es stellen sich sehr, sehr viele Fragen. Ist das ein alter Antisemitismus, der jetzt plötzlich offengelegt wird? Glauben die Menschen wirklich an all das? Ist das irgendein versteckter Judenhass? Was ist es? Und da kann man, glaube ich, sehr, sehr lange und auch sehr philosophisch darüber reden. Was Fakt ist, es hat Wirkung gezeigt. Es hat sich durch alle Gesellschaftsschichten irgendwie gezogen. Und es ist, wie gesagt, wirklich ein Trend geworden, wo es absolut normal ist, mit eben so einem Palästina-Pin rumzulaufen, mit Free Palestine, und Israel ist böse, und man wirft mit diesen Begriffen um sich, die ja jetzt auch gerade sehr, sehr in Mode sind, der Kampf gegen Kolonialismus, der Kampf gegen Rassismus. Der Kampf gegen Rassismus, ein sehr wichtiges Thema. Nur das Problem ist, diese jungen linken Menschen denken, indem sie Israel dämonisieren, kämpfen sie gegen koloniale, rassistische Ideen. Und das ist so ein Trugschluss. Es ist wirklich, mir fehlen manchmal die Worte zu beschreiben, wie verblendet und wie naiv ich diese Generation finde. Und was kann man dem entgegenwirken, wenn du mich fragen würdest? Ich weiß es nicht. Das ist extrem schwer. Ich glaube, Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung. Aber vor allem muss von diesen jungen Menschen auch irgendwann die Einsicht kommen, dass sie sich auf so einem falschen Weg befunden haben. Und bis das kommt, das kann lange dauern.
Du hast gerade schon angesprochen, diese Symbole, auch das ist ja omnipräsent, also dieses Palästina, also dieses Tuch und die Flagge, das sind ja eigentlich die Symbole der Linken. Es ist auch der Versuch.
Ja, ist krass, das zu sagen, ne?
Aber in Berlin sieht man es ja auch, die versuchen, die quasi sozusagen diesen migrantischen Milieus und Bezirken, also Neukölln und so weiter, jetzt zu verschieben. Das waren ja eigentlich eher Bezirke, die früher eher so CDU-SPD gewählt haben, relativ mittig. Und die jetzt aber über eben dieses Palästina-Thema jetzt tatsächlich so in Richtung auch Linkspartei immer weiter gebracht werden. Das ist ja die spannende Frage, dass die Linke, wie gesagt, irgendwie am Rande auch anti-israelisch ist, ist ja alt, aber dass dieses Thema so mobilisieren kann, also dass es für Leute wirklich entscheidend ist, welcher Partei sie ihre Stimme geben, ausgehend von dieser Frage, das ist ja eigentlich die wirklich spannende Frage.
Aber das zeigt das so, wie tief dieser Israel-Hass verankert schon ist, dass das eben ausschlaggebend ist, für welche Partei du wählst, oder mit wem du zusammenarbeitest. Und das Absurdeste ist ja, dass eine linke Partei oder Menschen, die sich der linken Politik näher fühlen, mit islamistischer Hamas-Propaganda sympathisieren, ohne es zu merken. Es war für mich immer absolut so, ich dachte, versteht ihr überhaupt, was ihr tut? Ich habe in Berlin immer wieder mal diese ganzen Free Palestine-Demos begleitet als Journalistin, um darüber zu berichten. Und dann gab es da eben diese Hardcore-Islamisten, die auf Arabisch wirklich Tod den Juden riefen und einfach Hamas-Propaganda verbreiteten. Und eben Lisa Marie und Tobias, so linke Studenten, die dann mitgrölten, ohne überhaupt zu verstehen, was sie da auf Arabisch eigentlich mitgrölen. Und die dann irgendwie auch so sagen, ja, für Rechte von Frauen, von queeren Menschen, wo ich mir denke, wisst ihr überhaupt, neben wem ihr steht? Wisst ihr überhaupt, dass Frauenrechte, Rechte von Schwulen, dass zum Beispiel in einem von der Hamas kontrollierten Gazastreifen mit Füßen getreten werdet? Also wisst ihr, dass ihr eigentlich mit euren eigenen Feinden da marschiert? Verstehst du, es ist eine solche Verblendung. Es ist linke Ideale mit islamistischer Propaganda zusammengemischt. Das zeigt, glaube ich, diesen ganzen Missstand unserer Gesellschaft. Und was Propaganda, das ist auch ein ganz wichtiges Thema, denke ich immer, was diese Propaganda bewirken kann. Und das, auch wenn viele dann sagen, ach Sarah, diesen Vergleich, das ist ein bisschen zu krass, aber ich denke, man muss diese Vergleiche immer wieder versuchen zu ziehen. Das erinnert uns wieder an dunkle Zeiten an 33, wo eben Propaganda gerade auch junge Menschen und Studenten in Deutschland übrigens sehr mobilisiert hat. Ja. Und diese Gefahr sind wir uns nicht bewusst.
Absolut, ja, man muss da vorsichtig sein, aber ich finde eben auch, also für mich der frappierende Vergleich, wo man sich wirklich erinnert fühlt, ist, dass wir das ja auch so ein bisschen falsch sehen, eigentlich im Dritten Reich oder späte Phase der Weimarer Republik, wird uns ja heute so vermittelt nach dem Motto, die Nazis haben den Deutschen diesen Antisemitismus so ein bisschen untergejubelt oder es war so heimlich. Der Antisemitismus war ja damals, und das ist ja das wirklich Erschreckende, das Wahlkampf-Mobilisierungsthema der Nazis, mit dem sie es geschafft haben, so verschiedene politische Strömungen auch so zu vereinigen unter diesem Antisemitismus. Ne? Und das ist eigentlich, finde ich, das Erschreckende jetzt, dass dieses, wie auch immer man das sieht, dieses Anti-Israelische und so weiter, dass es eine Kraft hat, dass es für Leute das wichtigste Thema wird, dass Menschen ihre Wahlentscheidung in Deutschland davon abhängig machen, ne, wie irgendwie das zum Israel-Konflikt, was ja objektiv erstmal völlig irrelevant ist, aber dass das das Hauptthema wird.
Ja. Ja, und das ist eben das, was du gerade sagst, wo ich eben mich traue, diese Parallelen zu machen, nicht um zu sagen, es ist genauso, um Gottes Willen, es ist nicht genauso, aber ich will die Menschen immer so ermahnen, erinnert euch und seht, was gerade passiert. Weil, wie du sagst, es ist, wenn man sich darüber Gedanken macht, ist das so, so absurd, dass eben, wie du sagst, plötzlich das Thema, wie eine Partei zu Israel steht, in Deutschland Ausschlag geben wird, dass eben linke Studenten damit mit Islamisten zusammenmarschieren, ja. Wie konnte es so weit kommen? Und da nehme ich auch ein bisschen in die Verantwortung, vielleicht auch die Regierung, die Politik, die Bildung, dass die das nicht ernst genug nimmt in meinen Augen, dass wir zu wenig, ich habe das in einem Video mal gesagt, das wurde, glaube ich, ein bisschen missverstanden. Ich habe mal gesagt, wir haben zu wenig Angst. Aber mit Angst meine ich nicht, wir sollten jetzt in Panik verfallen. Ich meine so eine Art gesunde Angst. Also wir sollten das sehr, sehr ernst gerade alles beobachten und sagen, wenn wir jetzt nicht irgendwas machen, sei es Aufklärung, sei es in die Bildung investieren, sei es irgendwie diese linken Studenten versuchen, irgendwo abzuholen, dann stehen uns düstere Zeiten leider bevor. Und ich sag dir ehrlich, und ich weiß, ich bin nicht die Einzige, viele, viele jüdische Freunde und Bekannte in Berlin denken ähnlich, wenn die Linke hier in Berlin mehr zu sagen hat, ja, also auch an die Spitze kommt, haben viele, viele Juden hier Angst. Überleg dir das mal. Und dann denken die meisten Juden denken seit dem 7. Oktober, und das ist nicht metaphorisch gesagt, die sitzen wirklich auf gepackten Koffern und denken darüber nach, wann sie auswandern müssen. Aber viele sagen eben auch, wenn die Linken hier mehr Kraft bekommen und die Linken so bleiben, wie sie jetzt gerade sind. Die Linkspartei, wenn die so bleibt, wie sie ist oder wie sie jetzt war seit dem 7. Oktober, dann haben wir Angst, hier zu bleiben. Ja. Und das ist erschreckend.
Ja, erzähl doch nochmal ein bisschen wirklich aus dieser jüdischen Sicht auch, weil ja, ich würde auch immer von der Außensicht sagen, das wurde auch immer dann ab und an mal so diskutiert und lange muss man ja sagen, ja, der Antisemitismus wächst und so, aber es ist ein sehr ein Randphänomen. Aber ich würde eben auch, finde jetzt so seit ein, zwei Jahren, diese Dominanz dieses Themas und auch, wie gesagt, das völlige Desinteresse eigentlich auch an so einer gewissen Abgrenzung mit diesen Hamas-Dreiecken und so. Das ist ja nicht nur so, ist das jetzt Antisemitismus, ist auch so, ist es denen so ein bisschen egal, würde ich zumindest sagen. Ja, das ist auch diese Rückkopplung, so nach dem Motto, ich lasse mir doch hier nicht vorschreiben, was ich denke, nur weil ihr dann sagt, das wäre antisemitisch. Richtig, und so weiter. Ja. Wie groß ist wirklich eigentlich so die Sorge in den jüdischen Gemeinden vor diesem Szenario, also wirklich vor so einer Welle und natürlich auch jetzt schon sozusagen einfach, was auf den Straßen los ist?
Die Angst ist massiv und es ist wirklich nicht übertrieben. Ich habe im Zuge meiner Arbeit so viele Menschen kennengelernt, so viele jüdische Menschen. Ich habe natürlich sehr viele Freunde und Bekannte, aber zusätzlich noch so viele Juden in ganz Deutschland kennengelernt. Jeder, wirklich jeder denkt ernsthaft darüber nach, ist es sicher zu bleiben? Wenn ich bleibe, wie wird die Zukunft aussehen? Wenn man noch keine Kinder hat, überlegt man sich, ist es gut und richtig in Deutschland eine Familie zu gründen, und wenn man Kinder hat, wäre es besser, auszuwandern nach Israel oder sonst wohin. Weißt du, es gibt so einen alten Witz, einen jüdischen Witz aus der Zeit der Shoah, so man, dass ein Jude so einen Globus hat und sagt so, wohin? Weißt du, weil kein Ort ist sicher. Und aber dieses Gefühl ist irgendwie wieder da. Und es ist wirklich, wirklich nicht übertrieben. Ich habe eine gute jüdische Freundin, die hat hier einen Friseursalon in Berlin und sie hat mir erzählt, sie hatte eine deutsche Kundin und die deutsche Kundin sieht irgendwie ihren Davidstern, fragt, sind sie jüdisch? Und dann fängt sie an, so ein bisschen zu erzählen, dass sie tatsächlich Angst hat und überlegt, mit ihrer Familie auszuwandern. Und dann sagt diese deutsche Frau, ach, ist das wirklich so schlimm mit dem Antisemitismus? Es ist mir gar nicht aufgefallen. Und das war jetzt vor kurzem. Ja. Und das ist genau das, der Punkt. Wenn es dich nicht betrifft, kann man sich zurückziehen. Es fällt nicht auf. Es ist so ein bisschen eine Gleichgültigkeit da, aber alle Juden spüren es. Jetzt werden mir wieder manche Juden sagen, ich kann nicht für alle Juden sprechen. Das stimmt. Das ist jetzt vielleicht übertrieben von mir zu sagen, alle, aber wirklich der Großteil denkt so. Und sie fühlen sich auch alleine gelassen. Sie fühlen sich auch alleine gelassen, weil wenn wir jetzt diese Demos wieder anschauen, ja, diese ganzen Palestine-Demos, ja, oder diese ganzen Bewegungen, die konnten 2 Jahre fast stattfinden. Ja, es gab ja die Polizei, da war ich der Polizei auch dankbar in Berlin, die ist teilweise auch durchgegriffen. Aber im Grunde konnte es stattfinden, die Uni-Besetzungen konnten stattfinden, immer wieder gab es komplette Fehltritte auch bei den Politikern zu Israel. Die Linkspartei hat sich also wirklich Sachen erlaubt, die teilweise mich sehr an Antisemitismus erinnert haben und so weiter und so fort. Also man fühlt sich alleingelassen. Und natürlich haben wir ein großes Problem mit, es gibt einen Antisemitismus, den man immer wieder nicht ansprechen darf, der aus der arabischen Ecke kommt, der aber sehr ernst zu nehmen ist, weil er auch sehr gefährlich ist. Und wenn man das immer wieder zum Tabuthema macht, dann kannst du dir vorstellen, dass sich viele Juden dann noch mehr im Stich gelassen fühlen. Und diesen Antisemitismus darf man nicht kleinreden, weil er eben teilweise sehr, sehr radikal ist, sehr, sehr gewaltbereit. Also ich kann selber von mir erzählen, durch meine Arbeit, die ich begonnen habe, bräuchte ich eigentlich Polizeischutz. Also ich bin mit dem LKA in regelmäßigen Gesprächen, ich werde bedroht, Morddrohungen. Mein ganzer Alltag hat sich angepasst. Ja, ich kann mich in Berlin nicht einfach so frei, normal bewegen. Und so geht es sehr, sehr vielen, die sich öffentlich positionieren.
Also sag mal, was passiert dir denn? Wie kann man sich das vorstellen, diese Bedrohungslage bei dir?
Es gibt verschiedene Aspekte, aber sagen wir mal die 2 großen Blöcke. Das ist einmal das, was im digitalen Raum stattfindet und einmal was im realen Leben quasi stattfindet. Im digitalen Raum sind wirklich alle Grenzen gesprengt. Also da haben die Leute überhaupt keine Scham mehr. Und das sind tägliche hunderte manchmal sogar explizite Morddrohungen, Hassnachrichten, wo auch explizit auf die Shoah, auf den Holocaust, auf Hitler verwiesen wird. Also da schreibt zum Beispiel jemand, du Zionistin, ja, Free Palestine, und hätte Adolf Hitler dich mal vergast. Also da gibt's überhaupt keinen Anstand mehr. Ja, da sind alle Masken sind gefallen und auch eben sehr viele Nachrichten, die explizit aus Berlin zu kommen scheinen, zumindest schreiben die Menschen das, wenn ich dich in Berlin sehe, bringe ich dich um oder werde ich dich vergewaltigen oder reiße ich dir den Kopf ab, ich finde dich in Berlin oder ich habe dich in Berlin gesehen. Und das ist natürlich, das ist so ein Problem im digitalen Raum, weil es löst auch sehr viel Paranoia aus. Du weißt nie, schreiben die Menschen das nur, meinen sie das, sind die wirklich in Berlin, finden sie einen, und das ist zusätzlich zu dieser ganzen Bedrohungslage natürlich ein sehr, sehr großer Druck. Und dann gibt es noch im realen Leben, dass man tatsächlich einfach auf der Straße erkannt wird, verfolgt wird, in der U-Bahn, bedrohliche Situationen es gibt. Und wie gesagt, ich schränke meinen Alltag so ein, dass ich gar nicht in diese Situationen komme. Aber es ist schrecklich. Und es hört auch nicht auf. Also jetzt ist Israel und Palästina verschwindet gerät ein bisschen in den Hintergrund, andere Themen kommen in den Vordergrund. Aber dieser Hass, und dieser Wahn, der ist ja nicht weg.
Und von wem, was sind das für Leute, woher kommt das?
Nun, wenn wir ehrlich sind, zum größten Teil, vor allem nach dem 7. Oktober, kam das aus einer arabischen Ecke. Warum weiß man das? Das weiß man, weil die Menschen teilweise auch auf Arabisch schreiben, arabische Namen haben oder das offen auch zugeben. Und es ist ein riesiges Problem in Berlin. Also es gibt zum Beispiel Viertel oder bestimmte Straßen in Neukölln, die ich gar nicht betreten wollen würde, aber auch gar nicht betreten dürfte. Die wären wirklich, ich denke, ich übertreibe nicht, lebensgefährlich. Und nicht nur für mich, sondern für einige Menschen, die das hier machen, öffentlich zu Israel stehen und dann auch jüdisch sind. Und der andere Teil sind vor allem eben auch diese linken Studenten. Das ist auch keine homogene Masse, ja, aber das sind halt eben, die kommen dann auch aus diesen Kreisen. Rechten Antisemitismus gibt es selbstverständlich auch. Aber ich muss dir ehrlich sagen, er ist im Vergleich zu diesen anderen Blöcken in meiner Erfahrung zumindest in Berlin gering.
Das würde mich auch mal interessieren, also weil das ist ja immer so die jüdische Perspektive, gibt es ja auch Umfragen, die zeigen eigentlich die Bedrohungslage aus Sicht von Juden geht eben hauptsächlich eigentlich Deutschland schon eben aus diesem arabisch-muslimischen Bereich aus, wird vielleicht so ein bisschen flankiert, kann man sagen, politisch von so einer Linken, die da so wegschaut oder so, aber die Gewalt unmittelbar geht eigentlich aus dieser Richtung aus. Und das wird ja aber trotzdem, so wenn man so die politischen Sonntagsreden anhört, bis heute eigentlich nicht anerkannt, oder? Also wir reden ja dann doch immer nur oder immer noch vorwiegend über rechten Antisemitismus.
Richtig, ja. Weil es ist ein Tabuthema, weil man sich nicht traut, Dinge anzusprechen, weil man das Gefühl hat, man wird sofort in irgendeine rechtsradikale Schublade gesteckt. Aber das ist ein riesengroßes Problem. Weil wenn man das nicht anspricht, wird das Problem nicht gelöst. Es wird nur noch größer. Und mich wundert es immer, weißt du, wenn ich zum Beispiel Themen wie Islamismus anspreche und Menschen dann sagen, ich sei islamfeindlich. Wenn Menschen nicht unterscheiden können, dass es eine Religion gibt, Islam, und es gibt Islamismus, dann haben diese Menschen ein Problem. Wenn Menschen nicht unterscheiden können, dass man, wenn man zum Beispiel das Thema anspricht, muslimischer, arabischer Antisemitismus, dass man nicht gleich gegen alle Ausländer ist, dann ist das nicht, da weißt, verstehst du, das ist das Problem von denen, die nicht differenziert denken können, die nicht diese Komplexität verstehen können. Und das ist für mich völlig absurd, dass selbst Politiker in ihren Sonntagsreden oder in Talkshows nicht den Mut haben und den Intellekt zu sagen, wieso lassen wir uns denn einschüchtern von denen, die uns irgendwie einen Maulkorb verpassen wollen? Das ist doch eigentlich vollkommen absurd. Es ist so blöd, muss man sagen, und so naiv, so zu denken. Aber es ist eine große, große Feigheit. Es ist leider eine große, große Feigheit. Und ich warte auf mutige Politiker, die sich, es gibt die, das muss man sagen. Aber es sind leider immer noch sehr vereinzelte Stimmen, die sich trauen, das anzusprechen, die einfach die Gefahr erkennen, die Ernsthaftigkeit erkennen. Weil im Augenblick ist es so, ich habe das Gefühl, die Klügeren quasi, die sind so tolerant, dass die auch so tolerant sind gegenüber denen, die, weißt du, die sehr, wie soll ich denn das politisch korrekt sagen, nicht die sehr blöd sind, aber weißt du, die sehr in ihrer Arroganz so ignorant sind. Und dann geben wir denen irgendwie Raum und sprechen diese Themen nicht an. Also es ist fatal. Und ich denke, es wird gerade so ein Fokus gelegt auf den rechten Antisemitismus. Es ist auch richtig, man muss darüber sprechen. Aber das ganze andere riesige Feld von arabisch-muslimischen Antisemitismus, von linken Antisemitismus, das kommt überhaupt nicht vor. Und das verfälscht die Realität, zumindest aus meiner Erfahrung, in den Großstädten und vor allem in Berlin, was hier tatsächlich abgeht.
Ja, also das finde ich eben auch so interessant, also weil du hast eigentlich diese Gewalt und diese Gewaltbereitschaft aus dieser, ich sag mal, arabischen Community, finde ich, die ist ja auch total offensichtlich. Also wenn man in Berlin wirklich diese Sonnenallee lang geht und einfach die Dichte an Palästina-Flaggen und so weiter sich anschaut, dann spürt einfach jeder, dass du jetzt dich nicht mit der Israel-Flagge, sage ich jetzt mal, du würdest wirklich keine 3 Minuten überleben, die du da langläufst. Also jeder, der da mal war, würde ich sagen, spürt das so, ja, und das ist irgendwie irgendwie ziemlich klar. Und was ich irgendwie krass finde, ist, es bricht so weg, was bis vor kurzem ja so ein ganz klarer Konsens war, ne, wir sind gegen Antisemitismus, alle Leute verurteilen das und so weiter. Und ich habe das Gefühl, es gibt so ein Rutschen gerade, weil ganz viele, gerade eben in diesem linken Bereich, da so weggucken oder dann mit so Sachen anfangen wie, naja, die muss man ja verstehen, die sind ja auch die Opfer, die Palästinenser sind ja geflohen, die sind ja selber, ihre Familien sterben dort und so. Also es gibt da so ein ganz eigentliches Rutschen. Und das gipfelt jetzt, finde ich, in diesen neuen, in Berlin, diesen Graffitis, wo ja dann teilweise das direkt in so Kill all und so was übergeht. Und auch diese Hamas-Dreiecke, die dann so als Symbol eigentlich komplett offenen Antisemitismus und Mord an Juden erstmal beinhalten, aber so rein diffundieren plötzlich auch in so einen weiteren linken Symbol-Kitsch.
Ja, ja. Das meine ich ja, diese jungen Menschen, weißt du, die sind so verfangen in dieser Propaganda oder in dieser Indoktrination, die sie sich selber teilweise gestrickt haben, die merken nicht, dass sie, sorry, dass ich das so sage, aber zu ihren Großeltern fast werden, oder dass sie quasi sich genau dem annähern, was sie eigentlich bekämpfen wollen, dass sie zu einfach blanken Antisemitismus übergeben. Und weißt du, du hast gerade Neukölln angesprochen, man merkt auch, was merkt man noch auf der Sonnenallee? Man merkt eine Art von Dreistigkeit oder so eine Art von wir machen das so, weil wir kriegen, also wir dürfen das auch. Also wir haben überhaupt keine Schranken, verstehst du? Es ist teilweise, wie die Leute mit mit der Polizei hier reden, ja. bei Protesten, da ist null Respekt, null Angst, ja. Weder vor dem Staat noch vor der Polizei. Man soll jetzt nicht Angst vor der Polizei und dem Staat haben, aber weißt du, aber irgendein grundlegender Respekt sollte in einer Gesellschaft, einfach in einer demokratischen Gesellschaft vorhanden sein. Der ist weg. Und bei diesen jungen Menschen, die du gerade angesprochen hast, da ist wirklich da, es gibt teilweise keinen Anstand mehr, keinen Skrupel mehr, Sachen zu sagen, die vor 2-3 Jahren noch undenkbar waren. Undenkbar. Und wie du gerade beschrieben hast, die Palästinenser, die werden hier dauernd als so ein Opfer stilisiert. Ja, die Armen, man entmündigt sie fast. Ja, man hat schon fast die Hamas-Terroristen, die Kibbuzim überfallen haben, entmündigt. Ach, die konnten ja nichts dafür. Die wurden ja so unterdrückt. Die konnten nichts dafür, dass sie Kinder abgeschlachtet haben. Ja, dass die Häuser verbrannt haben mit Menschen drin. Ach, die Armen, wo ich mir denke, in welcher kranken Welt leben wir, dass wir islamistische Terroristen als Opfer stilisieren und diesen jüdischen Staat konsequent dämonisieren. Also es ist so eine verkehrte Welt. Es ist immer wieder, sage ich in meinen Videos auch, dieser moralische Kompass ist absolut verdreht, zerbrochen. Wir verlieren alle unsere Menschlichkeit, unseren Anstand. Das ist, und ich glaube, das ist eigentlich das größte Problem. Wir verrohen. So, vielleicht ist das Wort. Ich habe das Gefühl, wir verrohen in der Gesellschaft. Und deswegen ist das alles möglich. Und weißt du, ich frage mich immer wieder, es ist nicht alle sind so. Und es gibt auch einen großen Teil in Deutschland, das merke ich auch, die schon sehr besorgt sind. Die wissen nur nicht so richtig, was man tun soll. Und dann entscheiden sie sich eher für Gleichgültigkeit und für Distanz. Aber ich denke, vor allem in einem Land wie Deutschland, mit unserer Geschichte, Wieso schockiert das nicht noch mehr Leute und zwingt es sie nicht, weißt du, etwas zu tun, lauter zu werden? Weil wir haben doch eine Verantwortung, verstehst du? Und wir sind wirklich gerade, wir steuern auf etwas so, was sehr, sehr düster aussieht. Und ich würde mir so sehr wünschen, weil das würde auch Stimmen, das würde auch mir helfen oder Juden helfen oder Israelis helfen oder auch israel-solidarischen Journalisten helfen, dass man das Gefühl hat, man hat mehr Leute mit sich. Und man hat mehr Politiker mit sich.
Ja, auch. Das ist für mich auch eine spannende Frage, über die wir jetzt einmal für dich sprechen müssen, ist, du hast ja, also wo man diese Dominanz des Palästinensischen ja immer mehr sieht, ist auf Social Media und natürlich dann auch bei jungen Leuten, also ich würde sagen, auf Social Media hast du eine totale Dominanz sozusagen dieser anti-israelischen Erzählung, sehr radikal und wie gesagt, also du bist jetzt wirklich auch die einzige irgendwie so Influencer mit irgendeiner Reichweite in Deutschland, die mir jetzt einfallen würde, die so dezidiert so pro-israelisch als ihren Hauptinhalt hat. So. Und ich habe das Gefühl, aber erstmal ist die Frage so, wie konnte das entstehen? Aber ich habe das Gefühl, diese Dominanz ist teilweise so stark, auch gesellschaftlich, dass es auch Politiker und so weiter immer mehr so schon darauf verzichten, eigentlich sich noch so wirklich so bei Israel zu positionieren, weil der Druck wirklich schon enorm ist.
Ja. Der Druck ist riesig. Du siehst das ja sogar in meinem Fall. Ja, ich wurde aus meinem Beruf quasi rausgecancelt. Ja, weil das ist ja nicht nur dieser eine Gerichtsfall mit dem Film. Das ist ja eigentlich auch mein Beruf als Schauspielerin. Und wenn man mir sagt, niemand will mehr mit dir arbeiten, du hast in dieser Branche nichts verloren, dann habe ich quasi meinen eigentlichen Beruf verloren. Ja, ich habe dir beschrieben, wie ich bedroht werde. Also ich habe auch meine Sicherheit verloren, meinen normalen Alltag. Man zahlt quasi einen hohen Preis dafür, was vollkommen absurd ist, weil ich denke nicht, dass die Positionen, die ich oder wir hier vertreten, dass die so radikal sind, für den jüdischen Staat sich einzusetzen, den 7. Oktober als das zu benennen, was es ist. Aber ja, du hast vollkommen recht. Ich habe auch das Gefühl, dass viele Politiker, führende Persönlichkeiten Angst haben davor. Nur die Frage ist, wohin bringt uns diese Angst? Weil wenn wir alle jetzt anfangen, Angst zu haben und niemand etwas sagt, dann lassen wir die Kontrolle bei denen, die das schamlos ausnutzen und die Dominanz gerade über uns haben. Und also diese Naivität in Deutschland und diese Blindheit, die macht mich wirklich sprachlos, weil, weißt du, am Ende wird das auch nicht nur die Juden treffen. Diese Entwicklung gerade wird sehr, sehr vieles erschweren in diesem Land und auch unser demokratisches Zusammenleben. Deswegen glaube ich und bin ich der festen Überzeugung, wir sollten eigentlich ziemlich bald unsere Angst über Bord werfen und also, ich habe ja vorhin gesagt, wir sollten mehr Angst haben, aber wie gesagt, das ist eine andere Art von Angst. Erstmal sollten wir Angst haben vor der Zukunft und dann sollte daraus aber etwas entstehen wie Verantwortung und so ein Wille, etwas zu ändern.
Ja. Nee, also ich meine, das muss man vielleicht auch nochmal sagen und das, sage ich mal, merken wir jetzt auch an unserer Arbeit so, ist, Ich meine, wir haben ja viel mit Ausschluss und so weiter zu tun und wir haben auch schon mit dem LKA Kontakt gehabt und mit der Antifa und so. Und was mich wirklich so sprachlos gemacht hat, ist, ne, ich hätte, also wie gesagt, zum Beispiel aus der Auseinandersetzung mit der Antifa bei uns, so wie die auch immer wieder versucht, aus unseren Büroräumlichkeiten hier und aus Berlin zu vertreiben und so. Und ich hätte immer gedacht, ja, okay, klare Sache, ne, wir sind rechts und deswegen ist der Vorwurf Rassismus und Klimaleugnung oder was auch immer so kommt an Vorwürfen. Und was ich festgestellt habe, ist, in den letzten 1 bis 2 Jahren, es hat sich gedreht, ja. Also, ich muss fast sagen, ja, der Hauptvorwurf, also die Hauptbedrohung in gewisser Hinsicht, kommt eigentlich so über dieses, ja, Vorwurf, Unterstützung der rechtsextremen Regierung Netanyahu. Also, ne, also diese Israel-Fragestellung. Also, das ist schon echt krass und viele, ist ja auch immer so, viel kritisieren uns ja dann auch immer so auch von rechts und sagen, ja, Apollo wird aus Israel finanziert und so weiter, ne? Ja, weil viele noch dieses Bild haben, so, ja, irgendwie Zentralrat der Juden in Deutschland und so weiter. Klar, da gibt's so viele Förderprogramme und was weiß ich. Ich muss sagen, für uns, für publizistisch, gibt es, würde ich sagen, kein Thema, was so unopportun ist. Also, wo du so wenig mit gewinnst und so viel mit verlierst, wo du so viel Gegenwind bekommst, wie skurriler und absurderweise dieses Thema Israel. Und das ist so gekippt in den letzten 1 bis 2 Jahren. Das finde ich selbst jedes Mal wieder unglaublich, weil ich eigentlich dachte, das ist so ein Thema, wo wir jetzt eigentlich sehr Common Sense unterwegs sind. Ne? Viel weniger kontrovers.
Der normale Menschenverstand würde auch sagen, das ist absolut Common Sense.
Ja, was bis vor kurzem ja auch noch so war, wo wir weit weniger kontrovers sind als bei anderen Fragen.
Ja.
Mittlerweile, es hat sich so gedreht, es gibt kein Thema, wo wir, was so unopportun ist, aus wirtschaftlichen, aber auch so aus Ausschlussgründen, wie dieses Israel-Thema. Und das ist echt richtig absurd. Das glaubt auch keiner, aber es ist wirklich so. Ja. Absurd.
Und weißt du, da fragt man sich immer, wie konnte das geschehen? Wir sind in einer Zeit, die so viele Ähnlichkeiten aufweist. Wie gesagt, nicht in dem Ausmaß. Man darf die Shoah mit nichts vergleichen. Ja, die steht für sich so zynisch und traurig, das jetzt klingt. Aber trotzdem, wir merken es nicht mehr. Verstehst du? Wir merken nicht, wie diese Propagandamaschinerie irgendwie ins Rollen geraten ist und ziemlich großen Einfluss gewonnen hat. Wir merken nicht mehr, dass wir irgendwie plötzlich Graffitis haben mit Kill All the Jews, die irgendwie normal geworden sind. Ja, wir merken nicht, dass das irgendwie ein Riesenproblem ist, dass wenn Journalisten über Israel positiv berichten, dass sie dann ausgeschlossen werden oder gecancelt werden. Ja, es ist, ich denke, das Einzige, was man dem entgegenwirken kann, Und wir als Journalisten oder als Influencer, ja, oder wie auch immer du das nennen willst, wir haben ein Tool, ein Handwerk, und das ist Aufklärung. Ja, wir können mit Menschen in Verbindung treten und wir können mit unserer eigenen Recherche ihnen sagen, ey, so und so sind diese Sachen, das und das ist geschehen. Und ich glaube, das kann sehr, sehr helfen, weil ich glaube, ich bin der festen Überzeugung, die meisten, die ich weiß gar nicht, ob die so glühende Antisemiten sind, die sind einfach unfassbar verblendet und wissen zu wenig. Waren vielleicht auch noch nie in Israel, ja, haben sich auch mit der Shoah nicht auseinandergesetzt. Weil was passiert auch in Deutschland oft? Ne? Man sagt ja oft, es ist genug erinnert worden. Man hat genug aufgearbeitet und man behandelt diese Erinnerungstage, ja, wo man den toten Juden gedenkt, auch immer so heilig und man ist ja, man will sich ja erinnern, ja, und im Andenken. Aber wenn man sich nur an die toten Juden erinnert und die lebenden Juden komplett ignoriert, dann hat man leider zu wenig oder gar nichts aus der Geschichte gelernt. Und ich frage mich, hat man wirklich sich genug auseinandergesetzt? Hat man das wirklich? Weil wenn man das hat, wie kann man dann jetzt an diesem Punkt sein? Verstehst du? Und ich glaube, gerade eine jüngere Generation, ich glaube, die hat sich nicht genug auseinandergesetzt. Und ich glaube, was auch passiert ist, ich weiß, das wollen immer viele nicht hören, weil das bedeutet, sich auch selber in der Familie den Spiegel vorhalten. Man hat auch viel verdrängt. Man hat viel geschwiegen. Man hat vielleicht auch viel zu wenig aufgearbeitet. Nicht alle. Aber vielleicht hätte das ein bisschen geholfen, so für diese Generation, die danach kam, sensibler zu sein, gebildeter zu sein bei diesen Themen, weil was auch Israel und den jüdischen Staat betrifft, ohne jetzt eine historische Ausuferung zu machen, aber wenn Menschen überhaupt nicht wissen, wie das entstanden ist, was für eine Bedeutung das hat und so weiter und so fort. Es ist sehr, sehr einfach, dieser Propaganda da zum Opfer zu fallen. Und es ist, weißt du, es ist einfach zu sagen, Israel ist der Böse und die armen Palästinenser. Ja. Es ist einfach. Und die Menschen, wir leben dabei in einer Zeit, wo wir uns alles sehr einfach machen wollen. Mit diesem TikTok, ja, mit diesem Social Media, das alles sehr schnelllebig ist. Und wir leben, glaube ich, hier auch trotz allem sehr, sehr privilegiert. Das heißt, die junge Generation hat natürlich Probleme, aber hat trotzdem, glaube ich, im Großen und Ganzen ein gutes Leben. Und wir haben eigentlich auch eine Demokratie in Deutschland. Ja, es ist immer für mich immer so irre, weil manche sagen, man hat hier man wird hier dauernd, die Linken sagen das ja immer lustigerweise, die werden dauernd zensiert. Ja, sie dürfen nichts sagen, aber sie grölen die ganze Zeit ihre Slogans rum. Ja, also man hat es eigentlich sehr, sehr gut und man will es sich irgendwie einfach machen und jetzt kommt eben dieser Israel-Hass hinzu. Und am Ende sind es irgendwie wieder die Juden. Also es ist wirklich ein Phänomen und man hat seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden immer wieder gefragt, warum ist dieser Antisemitismus immer das, was irgendwie die Menschen verbindet? Nur vielleicht werden wir bis zu unserem Lebensende das nie irgendwie erfahren. Aber es ist tatsächlich ein Bindeglied, was wir gerade
sehen.
Genau,
also das muss ich sagen, finde ich auch so frappierend an unserer viel gerühmten, so vermeintlichen Erinnerungskultur ist. Es wird immer so viel gedacht und so viel rumgelabert, aber es wird halt echt wenig, finde ich, so verstanden oder auch über die Frage gestellt, was ist eigentlich wirklich passiert. Und das fängt ja schon an unter einfach dieser Subsumierung Antisemitismus, ist so Rassismus, Menschenfeindlichkeit und so weiter. Ne? Und da wird überhaupt nicht so über dieses Phänomen wirklich nachgedacht. Das ist ja wirklich ein herausgehobenes Phänomen in der Geschichte. Das ist ja nicht wie Fremdenfeindlichkeit, die es überall irgendwie gibt, die sozusagen aus dem Ablehnung aus dem Fremden logischerweise kommt, sondern der Antisemitismus richtete sich ja erstmal irgendwie gegen den Nachbarn und so weiter, der ja fast künstlich erstmal aus der Gesellschaft herausdefiniert werden musste. Ja. Also der sah ja nicht anders aus, da konnte man nicht sagen, andere Hautfarbe und so weiter. Richtig. Also es ist ja ein ganz eigentümlich merkwürdiges Phänomen, was ja dann auch, wenn man sich dann mit diesem Antisemitismus-Vorlauf des Dritten Reich beschäftigt, auch so ein Neid kommt, weil die Juden ja quasi wohlhabender waren und so weiter und so weiter. Besser gebildet. Wie auch immer man das sieht, man muss ja erstmal erkennen, dass dieser Antisemitismus wirklich seit hunderten Jahren ein herausgehobenes Phänomen ist. Ein Phänomen ist, was immer wieder so ganz eigentümlich in so revolutionären Momenten, Umbrüchen auftaucht, was so ein, ja wirklich so ein Vorbote auch sozusagen des Zivilisationszusammenbruchs oder Bruchs ist. Also so ein ganz eigentümliches, spezielles Phänomen, was wirklich was anderes ist als eben so einfach Rassismus oder Hautfarbenrassismus, Ausländerfeindlichkeit und so. Und all das, finde ich, hat die deutsche Gesellschaft, insbesondere finde ich, die deutsche Linke, überhaupt nie verstanden, nicht realisiert und darüber wird auch überhaupt nicht mehr nachgedacht. Ja. Es wird einfach so abgehandelt nach dem Motto, das war damals so Rassismus, böse, Punkt.
Ja, oder beziehungsweise man hat ja genug Mahnmale.
Genau, man hat,
so, man hat ja genug Mahnmale. Wir haben uns doch schon an diese toten Juden erinnert.
Wir haben ja genug Mahnmale, dann können wir ja auch jetzt mal Israel kritisieren. Hast du recht, haben wir uns da dadurch so gebaut.
Es ist ja schon gut jetzt, so ungefähr, weißt du. Und ich habe das Gefühl, man hat, um es sehr metaphorisch auszudrücken, den Juden nie verziehen, dass sie jetzt, ach, jetzt haben sie einen eigenen Staat. Ach, jetzt haben sie die Dreistigkeit, sich auch noch selber zu verteidigen und selber autonom zu sein. Nee, ihr Freunde, das dürft ihr nicht. Und deswegen hat sich dieser alte Antisemitismus dann in diesen Israel-Hass, verwandelt. Ja. Weil was ist Israel auch? Es ist nicht nur ein Sicherheitsgarant. Ja, also damals während der Shoah hatten die Juden keinen eigenen Staat, keine eigene Armee. Und nach der Shoah wird das jüdische Volk nie wieder wehrlos sein und nie wieder wehrlos in Gaskammern gehen. Und das jüdische Volk wird sich verteidigen. Der Grund war genau, weil es gemerkt hat, wenn es sich nicht verteidigen kann, werden andere es nicht verteidigen. Im Gegenteil. Sie werden versuchen, es auszulöschen. Und das jüdische Volk wurde fast ausgelöscht. Dass Israel überhaupt existiert, ist ein Wunder. Und seit der Staatsgründung wird versucht, von den Nachbarstaaten diesen Staat auszulöschen. Und ich glaube, dieser starke Jude, der sich verteidigen kann, der selber Entscheidungen trifft, das ist etwas, was viele irgendwie, die können damit irgendwie nicht leben. Und das ist fast wie pathologisch. Das löst dieses Misstrauen aus oder manchmal sogar eben, der dann bis zum Hass geht, bis zum Israel-Hass. Und du hast es vollkommen richtig ausgedrückt. Man erinnert sich, aber man hat sehr, sehr wenig verstanden. Man vergisst immer, wie du das sehr schön ausgedrückt hast, dass das Nachbarn waren, dass das Freunde waren. Ja, wenn man, ich recherchiere so viel zu so vielen Geschichten, während der Shoah entstanden sind. Man denkt ja immer, man hat so viel erzählt, aber man hat noch nicht mal angefangen. Es gibt so viele Geschichten, so viele Schicksale, die noch erzählt werden müssen. Und da war ein Thema, über das ich erzählt habe, war diesen Enteignungen, wo die Juden deportiert wurden. Und am nächsten Tag fand eine Auktion statt in deren Wohnung, wo deren Eigentum in einer Auktion an die Nachbarn versteigert wurde. Ja, so Tassen für ein Schnäppchen, ein Mantel. Überleg dir mal, wie verroht damals die Gesellschaft sein konnte, dass du plötzlich, dass dein Nachbar, vielleicht dein Freund, vielleicht dein Arbeitskollege deportiert wird, in die Gaskammern geschickt wird und du am nächsten Tag in seine Wohnung gehst, um an einer Auktion teilzunehmen, um sein Eigentum für ein Schnäppchen zu bekommen. Also es ist absurd. Und warum ich darüber erzähle, auch heutzutage finden sehr absurde Situationen statt, wo man wirklich manchmal die Menschen so wachrütteln will und sie fragen will, merkt ihr eigentlich, was passiert? Und das ist eben dieser Kreis, verstehst du, der leider sich schließt und der sich leider wiederholt. Und das Einzige, was wir machen können, ist immer wieder darauf aufmerksam zu machen. Und ich nehme da wirklich immer wieder die Politik und die Regierung auch in die Verantwortung, weil die könnten auch Wegweiser sein. Aber sie müssen sich trauen, sie müssen den Mut haben. Und weißt du, wenn einzelne Personen mutig sind, dann kann man das nicht so auf die abwerfen, dass man sagt, ja, die kümmern sich schon drum. Die sagen schon die Wahrheit, wir trauen uns nicht. Nein, wir müssen. Weil ich will nicht sagen, es ist noch nicht zu spät, aber wirklich, es ist, wir müssen es jetzt machen und nicht verschieben.
Ja, es ist jedenfalls sehr ernst, also wird jedenfalls, finde ich, immer noch weit zu wenig auch gesehen, auch wirklich was auf deutschen Straßen teilweise wirklich konkret los ist. Lass uns noch mal über einen konkreten Fall reden, den du ja auch gerade, worüber du gerade auch berichtest, in Halle.
Ja.
Was ist da los? Erzähl das doch vielleicht einmal, weil das auch, finde ich, sehr, sehr so beispielhaft ist. Ja.
In Halle gibt es eine Kunsthochschule, die heißt Giebichensteinburg. So heißt sie, glaube ich, genau. Und diese Kunsthochschule ist in den letzten 2 Jahren immer wieder mal mit so Antisemitismusvorwürfen konfrontiert gewesen. Da ging es einmal um Flugblätter, um Plakate, die sehr anti-israelisch waren, aber auch um ein konkretes Kunstwerk. Da war eine Palästina-Flagge zu sehen neben einem Schweinekopf. Also die Hochschule hatte intern schon damit zu kämpfen. Ja, auch die Presse hatte darüber berichtet. Und die jüdische Gemeinde in Halle, mit der ich auch sehr in sehr gutem Kontakt stehe, die wollte eigentlich die Hand ausstrecken der Kunsthochschule und wollte sagen, nach allem, was passiert ist, lasst uns doch trotzdem versuchen, in den Dialog zu gehen. Und die Synagoge, die Gemeinde hat dann solche Synagogenbesuche organisiert, zusammen mit dem Studierendenrat der Kunsthochschule, wo sich Studenten anmelden konnten, die Synagoge besuchen konnten, jüdisches Leben kennenlernen sollten. Und im Gegenzug sollte die Gemeinde und auch ich, deswegen weiß ich über diesen Fall ein bisschen mehr Bescheid, eingeladen werden Mitte Mai in die Kunsthochschule, wo wir eben über Antisemitismus, auch israelbezogenen Antisemitismus sprechen sollten und die Studenten Fragen stellen sollten. Und vor einigen Tagen tauchten plötzlich überall auf dem Gelände, auf dem Campus dieser Hochschule Flugblätter auf, die betitelt waren mit Die Burg, so heißt die Kunsthochschule, unterstützt Genozid. Und was das Schockierende war in diesem Flugblatt, dort wurde explizit gefordert, dass die jüdische Gemeinde ausgeladen wird, dass die Zusammenarbeit mit der jüdischen Gemeinde unterbunden werden soll. Die jüdische Gemeinde wurde als eine rassistische, faschistische und zionistische Organisation betitelt. Und das Krasse war einfach, dass hier wirklich alle Masken gefallen waren. Also man sprach nicht mal mehr darüber, die bösen Zionisten, sondern man sagte klipp und klar, die jüdische Gemeinde in Halle soll ausgeladen werden. Und die Hochschulleitung, das ist mein letzter Kenntnisstand, die haben zwar versucht, die Plakate zu entfernen und so weiter und so fort, aber in meinen Augen, es reicht nicht mehr, dass Rektoren, Professoren einfach sagen, ja, wir machen die Plakate schnell ab und das sind ja gar nicht wir. Es passiert in euren Räumen, es passiert auf eurem Gelände, es ist eure Studierendenschaft und man muss zugeben, dass ihr ein immenses Antisemitismusproblem das habt unter euren Studenten. Und dieser Fall zeigt wieder, wie verroht die junge Generation geworden ist, weil sie Synagogenbesuche, also eine Kooperation mit der jüdischen Gemeinde und mit Studenten, plötzlich verkauft als rassistisch, zionistisch, faschistisch und fordert, dass die jüdische Gemeinde ausgeladen wird. Ich frage mich, was ist der nächste Schritt? Dass wir offen irgendwann sagen, ohne Angst, mit Juden soll man nicht studieren, jüdische Gemeinden wird der Zutritt grundsätzlich verwehrt. Was ist, weißt du, wie geht es weiter? Ich denke, die Hochschulleitung und nicht nur in Halle, das ist ja nur ein Symbol, das passiert an so vielen Hochschulen, Universitäten und Einrichtungen in Deutschland. Sie muss Verantwortung übernehmen, man muss mit den Studenten reden, man muss sagen, so, das ist die Grenze. Und wir müssen etwas tun, wir müssen aufklären, wir müssen, ich weiß nicht was, aber man muss es ernst nehmen, man darf es nicht unter den Teppich kehren.
Nee, ich finde diesen Fall so spannend, weil das bis vor kurzem ja in dieser anti-israelischen Linken so immer Usus war, dass da feinsäuberlich drauf geachtet wurde zu sagen, wir sind ja nur gegen Israel, nicht gegen die Juden. Wir haben ja dies und das und dann wurden noch jüdische Israel-Kritiker eingebunden. Also das war ja durchaus war man immer bestrebt darum, sozusagen diese Form zu wahren. Und das ist jetzt, finde ich, eben das Neue, dass das jetzt so langsam wegbricht, sondern dass man so mit gewisser Selbstbewusstsein eben sagt, naja, auch die jüdische Gemeinde, muss ich mal positionieren, ist schon auch Teil des Zionismus und so weiter und so weiter. Und dass es einem zumindest eben so auch vollkommen egal ist.
Ja, und das meine ich, das ist dieses dieses kranke Selbstbewusstsein. Und das konnte aber nur gedeihen und entstehen, dieses Selbstbewusstsein bei diesen Menschen, weil sie zu lange ohne Konsequenzen das andere gemacht haben, wo sie mehr vorsichtiger waren, ja, wo sie mehr so gesagt haben, wir sind ja nur gegen Zionismus, gegen Israel. Und da haben viele jüdische und israelische Menschen immer wieder gesagt, Leute, das ist der Weg bis zum richtigen blanken Antisemitismus ist dann nicht mehr weit. Und die wurden irgendwie nicht gehört. Und jetzt sind wir halt an dem Punkt, wo so ein Flugblatt überall auf dem Hochschulgelände von Studenten verbreitet werden kann. Ja. Und das Interessante ist, was sie dann auch nochmal in diesem Schreiben gesagt haben, es wäre doch viel besser, man würde antizionistische jüdische Stimmen sprechen lassen. Die akzeptieren wir. Verstehst ja. du? Da entscheiden Leute, welche Juden quasi zumutbar ja. sind für eine deutsche Kunsthochschule. Die Juden, die in die Agenda passen, in das Narrativ, in unser Weltbild, die dürfen sprechen, weil ja. die nützlich sind für uns. Und die anderen Juden, die werden des Hauses verwiesen. Ja, die dürfen nicht mehr sprechen, die sollten am besten überhaupt irgendwo weggehen. Und wieder frage ich mich, ist dieser Vergleich zu sehr dunklen Zeiten, ja, zu den 30er Jahren wirklich so weit hergegriffen? Oder wird es nicht mittlerweile richtig offensichtlich, dass es da Parallelen gibt und dass die jüngere Generation das gar nicht mehr merkt? Mhm. So, das ist...
Ich frage mich ja sozusagen, was kann jetzt eigentlich die deutsche Gesellschaft da erwidern? Weil eine Sache muss man ja vielleicht dazu auch mal sagen, das ist ja ein gesamteuropäisches Phänomen. Also das ist ja jetzt nicht spezifisch deutsch, sondern nein, das ist in Frankreich nein. wahrscheinlich sogar noch weitaus fortgeschrittener.
Vielleicht sogar schlimmer, ja.
Oder weitaus fortgeschrittener. Mhm. Was gibt es jetzt eigentlich an Möglichkeiten dagegen? Weil ich würde sagen, eine Hoffnung, die man zumindest haben konnte, die man in Amerika sieht, die aber da natürlich jetzt auch unter Druck kommt, ist die Frage, ob es nicht eine relativ starke, stabile pro-jüdische Rechte gibt, die das aufhalten kann. Das war zumindest etwas, wo man jetzt in Amerika bis vor kurzem ja dachte, dass die Republikaner zumindest so das Bollwerk eigentlich gegen diese Entwicklung wären. Auch das gerät da jetzt allerdings so ein bisschen auf die schiefe Ebene. Aber was sind eigentlich überhaupt noch sozusagen die wirklich stabilen Stimmen in Deutschland? Von wo können die kommen, die dem jetzt noch etwas entgegensetzen können? Weil ich glaube, diese ganze Bewegung ist ja sehr stark. Wir sehen ja noch gar nicht, also da kommt ja noch auch viel wirklich auf uns zu. Das ist ja erst im Anfang immer noch.
Ja, ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Und ich gebe auch zu, es gibt wahrscheinlich auch Experten, die darüber vielleicht besser sprechen können als ich. Aber meine persönliche Meinung ist, ich glaube, die Mitte der Gesellschaft, aber auch politisch, die müsste mutiger werden, die muss endlich den Mund aufkriegen, ja, und die muss klarer sprechen, weil wenn die Mitte, also die mittig konservativ, ja, nicht lauter werden und eher sich so sozusagen den Linken oder den linken Politikern mehr beugen, dann wird auch aus Frust die so rechtsradikalere Stimmen werden dann auch mehr gewählt. Und ich glaube nicht, dass das die Lösung ist, dass man quasi jetzt wie so zwei Armeen gründet, die gegeneinander kämpfen. Mhm. Kann vielleicht funktionieren. Wie gesagt, ich bin da kein Politikwissenschaftler ja oder Experte darin. Aber ich glaube, es muss in so vielen Aspekten in der Gesellschaft und in der Politik ankommen. Und es ist sehr, sehr schwierig. Ich werde ich gebe viele, viele Vorträge und oft fragen mich vor allem Deutsche, Sarah, was können wir denn tun? Und ich wünschte, ich hätte die Antwort für jeden. Es ist sehr, sehr schwierig. Es erfordert eben sehr, sehr viel Mut, sehr viel Auseinandersetzung. Aber was kann ich sagen? Ich kann sagen, dass jeder in seinem Kreis, ja, ob es jetzt ein politischer Kreis ist, ob es in einem Arbeitsfeld ist, ob es irgendetwas ist, wo man in irgendeiner Weise auf Menschen Einfluss haben kann, dass man in diesem Kreis, in diesem Wirkungskreis etwas tut. Und sich traut, da mutiger zu sein und traut, lauter zu sein und das ernst nimmt. Vielleicht auch die unterstützt, die das ohnehin schon machen, weißt du? Ich will nicht, also klar, ich will diesen Podcast auch nicht so pessimistisch enden, weil das ist überhaupt nicht meine Art. Ich bin sehr optimistisch und ich mache auch immer weiter. Ich bin auch sehr, sehr hartnäckig. Also ich werde auch, solange ich hier bleiben kann und es sicher ist, werde ich dafür kämpfen, dass sich etwas verändert und werde aufklären. Aber es stagniert gerade, weißt du, es stagniert gerade sehr und ich bin immer wieder in der Hoffnung, dass die Politik aufwacht, dass sie nicht so feige ist, aber im Augenblick leider sieht es nicht so sehr danach aus. Ja, ich weiß, es ist keine zufriedenstellende Antwort. Das Problem ist, weißt du, es gibt keine zufriedenstellende Antwort. Man muss einfach sehr, sehr viel machen.
Aber ich nehme schon so ein bisschen mit aus deinen Gedanken, und das würde ich auch sehr sagen, ist dieses, sage ich mal, laut werden, das ist ja auch so ein abgegessener, weil das jahrzehntelang, ja, wir müssen laut werden gegen Antisemitismus.
Ja, du hast recht.
Und das war
recht.
Es war früher so eine Alibi-Veranstaltung, was halt jeder gemacht hat, weil es ja kostenlos war. Es war gratis mutig in Deutschland zu sagen, gegen Antisemitismus, sage ich jetzt mal, ja, ne, vor 10 Jahren. Das war so, hat jeder mal so immer so alibimäßig gesagt. Und ich würde aber sagen, jetzt ist diese Bewegung in Deutschland, die ist schon so massiv und so aggressiv, dass es schon jetzt zur Einschüchterung kommt.
Richtig.
Und diese und ich denke, dagegen muss es eine offensivere Positionierung geben. Und ich würde eben sagen, dieses Aufstehen, Flagge zeigen und so weiter, das ist eben nicht mehr gerade mutig,
auf den Gedanke, ja,
sondern das muss es wirklich wieder geben. Und dieses, ich sage mal einfach ganz, ganz einfach gesagt, das Pro-Jüdische, ja, was vielleicht bis vor kurzem so ein Nonsens war, wo man sagt, hey, jeder ist ja Pro-Jüdisch. Ne?
Ja, ja.
Dieses Pro-Jüdische ist wieder eine politische Frage geworden. Es ist wieder eine politische Meinung geworden, die kontrovers ist in gewisser Hinsicht, wenn man es ehrlich meint. Und die wieder, die aber eine offensive Vertretung braucht in Deutschland, würde ich sagen.
Ja, das ist sehr gut, dass du mir den Spiegel vorhältst, weil ich selber mich manchmal, dadurch, dass ich eben so viel mit Menschen in Kontakt bin und immer wieder diese Fragen beantworte, mich selber in Floskeln verliere. Du hast recht, dieses, man muss laut sein und Stimme zeigen und da sein und Zeichen setzen. Das ist eigentlich alles Blödsinn, weil wenn man immer wieder Zeichen setzt und dir irgendwie, das ist leer. Was soll das heißen? Es ist einfach so schwer, das in Worte zu packen, weißt du, weil es gibt so viele Baustellen. Es gibt auf der einen Seite die Bildung, es gibt die Politik, es gibt sicherheitstechnisch in Deutschland, weißt du, mit all diesen Gefahren, die wir gerade nicht ernst nehmen. Es sieht sehr, sehr schlimm aus. Vielleicht was helfen kann, das denke ich mir immer, vielleicht die Menschen, die hier nicht jüdisch sind, ja, die Deutschen, ja, den normalen Bürger, vielleicht sollten die auch an ihre Zukunft denken, weil wie gesagt, dieser Antisemitismus oder dieser ganze Israel-Hass oder auch diese ganzen linken, radikalen linken Ideen oder all das, was aus der radikalen arabisch-muslimischen Ecke kommt, das ist ein Problem für uns alle, für unser demokratisches Zusammenleben. Wollt ihr so eine Zukunft? Wollt ihr so eine Zukunft für eure Kinder, für euch selbst? Ja. Wollt ihr diese gesellschaftliche Entwicklung? Und vielleicht, wenn man mehr tatsächlich auch an sich denkt und denkt, was wollen wir für eine Zukunft? Was wollen wir für ein Land? Was für Werte wollen wir verteidigen? Weil das ist ja das, wir haben vollkommen verloren diesen Gedanken, für was wollen wir eigentlich kämpfen? Das merkst du ja auch an der ganzen Debatte um die Wehrpflicht. Für was sollten wir überhaupt kämpfen? Wir wissen überhaupt nicht, für was wir stehen, wie wir leben wollen, was uns wichtig ist. Vielleicht sollten wir anfangen, darüber mal nachzudenken, weil ich glaube, dann kommt das ganz automatisch, dass es einen aufregt, dass es so viel Antisemitismus gibt, so viel Israel-Hass, weißt du? Weil das hängt alles miteinander zusammen. So, um vielleicht so ein bisschen mit diesen ideologischen Gedanken zu enden, aber das wäre vielleicht auch eine Idee.
Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Sarah Maria Sonntag finden Sie auf Social Media, können Sie sich gerne mal anschauen. Da machst du viel Content. Und ich muss wirklich sagen, du bist wirklich einer der wenigen, die wirklich dezidiert auf diese Fragen, dass sich eigentlich sozusagen in den sozialen Netzwerken so unterwegs ist. Das muss man wirklich sagen. Danke. Also ich kenne jedenfalls nicht viele andere. Ansonsten hoffe ich, es hat Ihnen gefallen. Bis zum nächsten Mal. Vergessen Sie nicht, unabhängigen Journalismus, all das, was wir tun, gibt es kostenlos für alle. Dank Ihrer finanziellen Unterstützung werden Sie vielleicht Freund von Apollo News oder was auch immer Sie tun können, um uns zu unterstützen. Wir leben nur davon. Das hilft uns sehr. Vielen Dank. Und bis zur nächsten Woche, bis zum nächsten Mal.